Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemachern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür haben wir heute, wir sind ja in einem Tonstudio, da drüben steht auch ein Schlagzeug, er wollte schon loslegen, haben wir heute, nein, nicht nur einen ehemaligen Schlagzeuger da an Bord, sondern den CEO und Gründer von Smart Village, Lukas Koppitz. Herzlich willkommen, Lukas.
Danke, Christian. Schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Jetzt habe ich mich hier schon rhythmisch so ein bisschen verholpert, aber wir finden nochmal in den Takt. Wir haben gerade gesagt, wir machen so einen Musikpodcast, sollten wir nochmal machen. Da gibt es noch nicht genug Gute, meiner Meinung nach. Genau, aber vielleicht ganz kurz zu dir. Du hast gestartet, ich habe es schon gesagt, im Teenageralter. Schlagzeugunterricht war quasi dein erstes Business, nenne ich das jetzt mal. Hast Trommelkurse im Jugendzentrum gegeben. Du hast das selber so genannt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Habe ich auch meine allerersten Auftritte gehabt und damals Don't Look Back in Anger mit der Gitarre alleine.
Oasis.
Ja, Oasis. Ja, ich bin die Fraktion Oasis an der Stelle. Nach dem Abi hast du dann Stadtteilfeste organisiert, Business Events, Reverse Pitching Events, hast wahnsinnig viel gelernt an der Stelle und hast dann deinen Co-Founder Gerd Krohn kennengelernt an der Stelle und ihr habt gesagt, irgendwie es braucht mehr und ihr habt dann das erste Smart Village gegründet, Schwanenthaler Höhe in München, für alle, die sich da unten ein bisschen auskennen. Sehr, sehr schöne Location, waren wir schon sehr, sehr oft an der Stelle und jetzt steht ihr, also ihr habt 8 Jahre lang gebootstrapped an der Stelle, keine externen Investoren, 2-stellige Millionenumsätze und jetzt sagt man so mit so Event-Location, wie geht das, wie kann man das machen, wie schafft man das auch mit dem Investment und jetzt steht ihr möglicherweise, ja, ich sag mal, vor der nächsten größeren strategischen Schritten der Unternehmensgeschichte. Diese Reise wollen wir heute so ein bisschen gehen, vielleicht auch deine unternehmerische Reise so ein bisschen mitnehmen, Lukas. Und ich freue mich drauf. Jetzt fangen wir mal nochmal vorne an. Schlagzeuglehrer im Jugendzentrum. Wenn man Schlagzeugunterricht macht, ist ja wahnsinnig schwierig. Du brauchst eine Location. Und ich glaube, das war eigentlich schon die Geburtsstunde von Smart Village. Aber vielleicht sagst du auch nochmal 2, 3 Worte zu Smart Village, was ihr eigentlich alles so macht. Und dann steigen wir mal beim Jugendzentrum nochmal ein.
Gerne, danke dir. Ja, wir mit Smart Village, wir betreiben B2B Event Locations. Mhm. Die Branche oder den Bereich nennt man MICE-Branche. Das steht für Meetings, Incentives, Conferences and Events. Mhm. Eigentlich eine Branche, wo man denkt, gibt es da nicht schon genug? Ja, da gibt es wahnsinnig viele. Mhm. Wie kann man eigentlich 2018 in diesen Markt noch reingehen? Sehr asset-heavy-Markt, sehr kapitalintensiv, sehr stark besetzt durch große Brands, erstmal durch kapitalstarke Player. Mhm. Wie kann man da überhaupt reingehen? Das haben wir uns damals natürlich auch gefragt.
Ich hätte eine Idee.
Schieß los.
Die sind alle scheiße. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es macht wirklich keinen Spaß.
Ja. Ich glaube, du hast da grundsätzlich einen guten Punkt. Ich würde nicht sagen, sie sind alle scheiße. Sie haben nur gewisse Vorteile und sehr starke Nachteile. Und und es gibt lang keinen Markteintritt mehr in wirklich dem Bereich, in dem wir rein sind. Mhm. Das ist der Kernbereich 200 plus, also in Deutschland Versammlungsstätte. Mhm. Und da hast du diverse Player, aber die sind sehr fragmentiert. Oder wenn es übergeordnete überregionale Player sind, dann hast du auch ganz klare Nachteile bei diesen Playern. Mhm. Und da sind wir reingegangen und haben, glaube ich, eine ganz gute Marktlücke gefunden und sehr, sehr viel wirklich auch mit Strategie und konsequenter auch Digitalisierung 2018 gegründet. Wir hatten den Vorteil, dass wir direkt ein Unternehmen im 21. Jahrhundert aufbauen konnten und nicht irgendwelche alten Datenstrukturen irgendwie erst digitalisieren, neu denken müssen. Und haben da, glaube ich, einen ganz guten Weg gerade gefunden für uns in dem Markt.
Absolut. Und das auch stark an der Customer Experience. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung ja sagen, weil das ist am Ende das Entscheidende, finde ich. Ne? Und natürlich auch im Vorfeld, wie interagiert man. Aber bevor wir da hinkommen, fangen wir nochmal die Reise vorne an. Du wolltest Schlagzeugunterricht geben, hast eine Location gesucht.
Ja, ich habe tatsächlich, um es genau zu sagen, ich habe schon Schlagzeugunterricht gegeben bei meinen Eltern im Keller. dann hat mich mein Jugendzentrum, wo ich selbst Schlagzeugunterricht genommen habe, ich war 12, 13 zu dem Zeitpunkt, habe schon lange Schlagzeug gespielt, hat mich dann gefragt, ob ich denn nicht auch einen Trommelkurs für Kinder geben möchte. Und ich glaube, ich habe das dir mal erzählt, als das war mein leicht verdientestes Geld ever. Was daran lag, dass das Jugendzentrum mich angesprochen hat und gesagt, hey Lukas, hier, wir zahlen irgendwie 10 Euro die Stunde, das war 2007 ungefähr, 2008, was wahnsinnig gut schon damals war, weil ich hatte ja auch keine Kosten. Die Instrumente haben sie mir gestellt, den Raum. Meine Freunde haben Zeitung ausgetragen, damals irgendwie 5-6 Euro die Stunde verdient. Und aus irgendeinem Geistesblitz heraus habe ich gesagt, nee, ihr zahlt mir gar nichts. Ich will den Raum und die Instrumente haben. Ich möchte aber selbst Tickets, sozusagen 10er-Tickets, so Stempelkarten verkaufen und hatte dann halt teilweise 10, 15, 20 Kinder drin sitzen, die dann am Anfang, glaube ich, 5, dann 57 und 10 Euro die Stunde bezahlt haben. Und ich hatte keine Fixkosten und
ja, sehr gut. Alles richtig gemacht.
Also das war irgendwie ganz, ganz ein schöner Weg rein ins vielleicht die ersten Schritte. Babyschritt im Unternehmertum, auch wenn ich es damals noch nicht so genannt hätte oder gedacht
habe. Genau, so wahrgenommen. Also meine Tochter tatsächlich, muss jetzt mal sagen, und machen wir einen kleinen privaten Ausflug, ich will ja Gitarre und Singen und Piano, die hat alles. Jetzt will die Schlagzeug lernen, weil die hat Trameo gesehen, habe ich dir so 2, 3 Videos gezeigt, und jetzt will die Schlagzeug lernen. Also von daher, das ist, und wenn die Kinder das wollen und wenn die das zu Hause machen, das macht nur bedingt Spaß, selbst wenn man sehr musikaffin ist. Also von daher, guter Move, und sozusagen, da sind die Eltern gerne bereit, die 10 Euro zu bezahlen oder auch mal 20, das ist überhaupt kein Problem, weil die Experience zu Hause macht dann wenig Spaß. Aber
absolut.
Jetzt bist du von da ja ein bisschen weitergegangen, hast angefangen, Stadtteilfeste auch zu organisieren oder verschiedene Formate und bist dann irgendwie auch mal im, ich sag mal, Start-up-nahen Umfeld gelandet, ne?
Ja, das war irgendwie so ein ganz fließender Übergang. Ich habe eben dann angefangen vorm Abi, was ich 2012 gemacht habe, eben schon in der Band gespielt, habe Musikproduktion dann auch gemacht, hatte ein kleines Tonstudio. Ich fühle mich hier auch sehr wohl,
Hause,
wieder,
ne?
in so einem Setup irgendwie zu sitzen. Das ist für mich eine tolle Erfahrung, wieder zurück in so einem Studio zu sein. Und das hat sich dann irgendwie gewandelt. Ich habe dann eben Stadtteilfeste organisiert, da festgestellt, in den Stadtteilausschüssen sitzen damals sehr, sehr viele ältere Menschen, und die haben sich gewundert, warum Programm irgendwie keinen Anklang findet. Und habe dann relativ radikal da Konzepte und Programme umgeändert. Und das ist dann aber irgendwie immer weitergekommen, dass dann natürlich erste Firmen bei mir angefragt haben. Dann habe ich so Firmen-Sommerfeste gemacht. Und dann habe ich die versucht, irgendwie, weil ich immer mehr in die Startup-Richtung kam, ein bisschen aufzupeppen. Das ist nicht irgendwie jetzt nur Sommerfest, Live-Musik XY, sondern auch so, ich nenne es mal so, innovative Bereiche, einen Austausch da zu schaffen. Dann viel auch mit Startup-Veranstaltungen irgendwie zu tun gehabt. Und darüber einen Kunden kennengelernt, das ist die WKO aus Österreich, die mich dann beauftragt hatte für ein paar Eventformate, die immer im Bereich Technologie und Investition zwischen vor allem Bayern und Österreich, Mittelstand und Startups both ways sozusagen ging. Und dann habe ich meinen Mitgründer auf einer Veranstaltung kennengelernt, indem wir irgendwie beide den Speaker mit denselben Fragen ich muss sagen transzeniert haben. Ich weiß noch sehr genau, das war ein Speaker von Miele, das war Mitte 2017, der einen Smart Fridge vorgestellt hat damals. Und der war so schlau, der konnte dir per WhatsApp dann schreiben, wenn deine Kühlschranktür offen ist.
Und
dann
super.
Ging im Publikum 2 Hände hoch. Gerd und meins. Und beide hatten dieselbe Frage. Und zwar, kann er sie dann auch zumachen? Oder sitze ich dann nur im Zug und ärgere mich, dass meine Kühlschranktür offen ist?
Und was für eine Funktion, ne? Macht heute noch keinen Sinn, ne?
Genau, und so. Und da haben wir uns irgendwie dann kennengelernt und gequatscht und festgestellt, wir haben beide was mit Veranstaltungen zu, mit Räumen. Er hatte damals ein Coworking Space, war wirklich einer, seit 2013, sogar schon unter dem Namen Smart Village, einer der ersten Coworking Spaces, wo kleine Workshops stattgefunden haben. Wir haben uns irgendwie zusammengesetzt und gemerkt, so, da gibt es ein Marktpotenzial, auch ein Digitalisierungspotenzial am Markt, und haben dann schnell festgestellt, dass wir was zusammen gründen wollen. Und das ging dann wirklich schnell über Weihnachten 17 auf 18, und dann haben wir am 5. März 2018 operativ in der Schwanthalhöhe eröffnet. Standort, den wir auch immer noch betreiben.
Genau, und auch ein sehr schöner Standort, wenn ich da sagen darf. Also wir sind mit dem Team sehr gerne da, wenn wir uns in München treffen, ist das eigentlich unser Go-To an der Stelle. Ihr habt heute, ich glaube, 4 Standorte insgesamt in Deutschland.
Korrekt.
Du nennst das ja Flagship-Standorte, weil, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund der Gründung, weil du sagst, da haben wir Marktpotenzial gesehen, weil es um das Thema ja der Experience ja eigentlich am Ende des Tages geht, für den Kunden, und die fängt nicht erst an, wenn ich in die Location reinkomme, ne?
Total, die fängt mit deinem ersten Touchpoint an. Das kann die Webseite sein, das kann LinkedIn, das kann ein Beitrag, das kann ein Artikel, das kann im Zweifel dieser Podcast natürlich sein, und dann muss man den Kunden sehr klar abholen von Anfang an. Man muss auch klar machen, wer der welcher Kunde passt. Also ich glaube, wir sind ein Produkt, was schon am Markt auch gewisse Polarisierung hat. Wir gehen sehr stark von der Marke, vom Design, von der Ansprache an den Kunden ran, lassen uns da auch irgendwie nicht so viel, ich sag mal, verbiegen. Also Beispiele, bei uns haben wir zum Beispiel nur Geschirrwägen. Die Leute zahlen bei uns schon einen soliden Preis, wir sind jetzt kein Billiganbieter, so muss man sagen, von der Preisstruktur. Wir haben sehr viel gehobenes Management, C-Level aus DAX-Unternehmen, Fortune 500 und bei uns ist erstmal in der Begrüßung, in der Früh ist, hey, und wir sind sozusagen wie eine Business-WG hier zusammen und wenn eine Hand frei ist, wenn ihr aus dem Zimmer geht, dann stellt doch gerne eure Tassengläser wieder auf dem Wagen ab. Und ihr könnt ihr übrigens auch beschriften und damit ihr sie wiederfindet. So. Das heißt, es ist schon sehr radikal, vor allem wenn man zurückdenkt auf 2018 mittlerweile. Viele Unternehmen haben gecheckt, dass sie transformieren müssen, dass sie Kultur transformieren müssen. Das heißt, es wird irgendwo leichter, aber ja, wir haben da schon polarisiert am Markt, von dem, wie wir aufgetreten sind. Und, und unser Ziel ist nicht, 100% der Kunden abzugreifen, die Workshops und Veranstaltungen machen, sondern die 20-30%, die wirklich was bewegen wollen, die wirklich verstanden haben, den Wert von Experience-based Zusammentreffen von Menschen.
Und jetzt habt ihr mit einem Standort ja mal gestartet und wenn man jetzt, ne, muss man nicht viel rechnen können, in München mal so einen Standort haben, der kostet jetzt mal 3,50 Euro und jetzt habt ihr ja noch andere schöne Standorte in den letzten Jahren eröffnet, also hier in der Nähe, ihr habt leider keinen in Düsseldorf aufgemacht, ich finde ein großer Fehler, sollten wir nochmal drüber sprechen, ihr habt in Köln aber einen sehr schönen aufgemacht, tatsächlich auch in einer sehr, sehr schönen Ecke, wie ich finde, was ist das, Mülheim, ne?
Ja, ich höre manchmal von den Kölnern, dass es nicht die schöne Ecke ist.
Aber ja, das ist eine schöne Ecke, wenn man gerne auf Konzerte geht, weil ja, da sind alle klar, und früher war da Harald Schmidt direkt um die Ecke, ne? Klar. Also von daher hinterm E-Werk war die Harald Schmidt Show. Also von daher bin ich da schon sehr früher sehr oft hingefahren an der Stelle. Also habt ihr, und das ist auch wirklich ein Riesenspace, ne? Also so quadratmetermäßig, ich kenne das gar nicht.
5200.
Genau, also wir reden jetzt hier nicht über 3-4 Meetingräume, sondern wir reden schon über wirklich massive. Also da können wirklich Großveranstaltungen auch stattfinden an der Stelle. Was habt ihr noch? Berlin?
Genau, in Berlin haben wir April 2025 eröffnet, auf 4.500 Quadratmetern. Super spannendes Gebäude mit drei Floors, mit einer Dachterrasse, mit Blick über ganz Berlin, einer voll ausgestatteten Konzerthalle, die aber auch für Produktpräsentationen und natürlich große Speeches benutzt werden kann am Wochenende, aber wirklich tatsächlich auch für Konzerte untervermietet ist. Genau.
Cool.
Ja, genau. Und zwei Standorte in München, genau. Schwanthaler Höhe.
Genau, stimmt. Ja.
Und noch einen Bogenhausen, den wir 2023 eröffnet haben.
Genau. War ich auch schon mehrfach, also von daher quasi Berlin habe ich noch nicht gesehen. Das fehlt noch.
Sollst du machen.
Fehlt noch auf der Liste, ja.
Ganz besonderer
Standort. Ich bin so selten in Berlin, da findet nicht so viel Business statt. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig.
Ganz besonderer Standort und für dich auch doppelt spannend, denn jeder unserer Standorte hat ja so ein ganz uniques Design, was sehr intensiv gespielt wird. Und in Berlin ist Festivals. Das heißt, wir haben da wirklich so Backstage-Raum gebaut, Mainstage, Greenstage.
Okay, also nächster Strategie, nächster Kunde muss nach Berlin. Okay, das haben wir schon mal klar. Aber jetzt, nur um das mal zu verstehen, jetzt wird ja, ich sag mal, die Kohle vom Schlagzeugunterricht nicht unbedingt gereicht haben, um sich irgendwie einen Standort in München zu kaufen, um mal sowas aufzumachen. Wie seid ihr das angegangen?
Ja, also wir kaufen die Standorte nicht. Wir sind im Grundsatz Mieter. Es gibt zwar schon irgendwie besondere Mietkonditionen drumherum, weil natürlich auch ein Landlord erkennt, was wir alles Gutes für das ganze Areal tun. Ja, das heißt, wir haben schon eine immobilienlastige Denkweise auch im Hintergrund. Wir hatten ein bisschen Kapital, Gerd und ich. Wir haben auch einen Gründerkredit bei der LFA KfW genommen, weiß ich gerade gar nicht mehr genau, bei welcher Bank. Haben das auch gemacht. Wir haben aber, glaube ich, über mainly zwei Wege es geschafft, ohne irgendwie Investoren das zu starten. Das war einmal in der Mietvertragsverhandlung haben wir klar gewusst, wir brauchen am Anfang sozusagen möglichst natürlich cash-schonende Maßnahmen. Das heißt, wir waren bereit, irgendwo einen längeren Mietvertrag mit vielleicht auch ein paar Cent mehr pro Quadratmeter einzugehen, mit einer längeren mietfreien Zeit am Anfang. Das war das eine, dass wir die mietfreie Zeit verlängert haben. Und das andere ist, dass wir ja damals schon eine Idee hatten dazu, was wir mit Smart Village machen wollen. Man muss natürlich immer irgendwo anfangen. Man macht einen ersten Standort auf. So, aber wir haben den ganz klar gesagt, wir haben vor, so einen Player am Markt zu bauen, in einem Markt, der lange keinen Markteintritt mehr wirklich in dem Fokus, wie wir es machen. Es gibt kleinere Coworking Spaces, es gibt einzelne Messen oder so, aber in dem Fokus gab es eigentlich lange keinen Markteintritt mehr. Und haben gesagt, na, jeder Standort hat ziemlich viel Quadratmeter, hat wahnsinnige Visibility im B2B-Bereich und ganz viele der Kosten sind natürlich Möbel, Teppiche etc. Mhm. Man sagt normal, unser Standort der Schwanthaler Höhe 1000 Quadratmeter, unser derzeit jetzt dann mit Abstand kleinster Standort mittlerweile, mhm. was damals, ich kam da rein, ich weiß das noch, so, ja, ich war 23, kam da rein, irgendwie dachte mir so, wow, ist das riesig und wie soll man das je voll bekommen? So. Mhm. Und haben dann mit Möbelherstellern, mit Teppichherstellern gesprochen, gesagt, das ist unsere Vision und wir können im Endeffekt auch euer erweiterter Showroom sein. Mhm. Ihr könnt natürlich eure Veranstaltungen durchführen, ihr könnt natürlich mit Kunden reinkommen. Ihr habt wahnsinnig viele Touchpoints mit unserem B2B-Kunden. Mhm. Und ich sage eigentlich immer, wir haben so eine Seed-Finanzierungsrunde gemacht. Das ist eigentlich nicht Pre-Seed, Seed. Die einige 100.000 Euro in Ausstattung, in Material, mit sozusagen dem Commitment, dass wir die Partner weiter an andere Standorte nehmen. Und viele der Partnerschaften sind seit jetzt über 8 Jahren. Mhm. Die haben Berlin, die haben Köln mit ausgestattet und die schauen gerade mit auf unsere neuen Standorte, die wir planen.
Okay, also schon mal vieles richtig gemacht, also und auch immer schon die Vision gehabt, nicht nur, wir bauen mal einen Standort und dann läuft das gut und dann sind wir hier Schwanthaler Höhle und alles super, sondern immer schon auch ein bisschen größer gedacht.
Genau, wir haben es am Anfang ganz bewusst nicht so klar kommuniziert, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt sagen, das haben wir vor, dann sagt auch jeder, okay, spinnt doch so, sondern wir haben wirklich gesagt, erstmal, wir machen diesen Standort, wir machen ihn erfolgreich und dann fangen wir an, außerhalb auch die Geschichte zu erzählen. Mhm. Intern natürlich, warum wir so stark digitalisieren am Anfang mit den Partnern, haben wir diese Vision natürlich schon verbreitet, aber extern haben wir erst gesagt, wir zeigen, dass wir es können, bevor wir dann die Geschichte erzählen.
Ja, okay. Das ist sehr gut. Jetzt seid ihr aber ja auch noch nicht, oder bevor wir da hinkommen, wo es noch hingeht, ihr hattet aber auch nochmal einen internationalen Zwischenstopp.
Korrekt, ja. Wir haben mit einer Tochterfirma der Münchner Rück einen Standort in Espoo in Finnland eröffnet, der Technologiestandort neben Helsinki. Mhm. Und
also das München Finnlands, sozusagen?
Ja, oder manche sagen so ein bisschen das Garching.
Ah, okay.
Das Garching Helsinkis. Okay. Genau. Die MEAG hat eben erkannt, dass wir, das ist die Firma, die Asset-Firma, dass wir wahnsinnig Potenzial eben für umliegende Flächen entwickeln. Das heißt, in großen Gewerbearealen, die du Wert entwickeln willst, die du in gewissen vielleicht Investment-Asset-Tranchen hältst, kann es ein Riesenvorteil sein, ein Smart Village reinzubauen. Mhm. Wenn du, die hatten in dem Fall 100.000 Quadratmeter Office-Gebäude dort und hatten, das nennt sich fluktuierender Leerstand. Das heißt, du hast immer einen Mietvertrag, der schon ausläuft, einer, der in 6 Monaten beginnt. Mhm. Und fluktuierender Leerstand hast du in München, ich weiß nicht, ganz aktuelle Zahlen, wahrscheinlich so 5-7%. Mittlerweile ist es wahrscheinlich höher durch das, was die letzten Jahre passiert ist. Damals hatten sie ungefähr irgendwie 10-12%. Das heißt, auf 100.000 Quadratmeter 10-12.000 frei. Naja, dann nehmen wir doch so eine Leerstandsfläche. Wir spielen die mit Marke, mit den ganzen Events, mit Sichtbarkeit für die eigenen Mieter natürlich im Haus, für umliegende potenzielle Mieter. Mhm. Was du damit erreichen kannst, ist natürlich, dass ein Mietzins steigt, dass du eine Mieterbindung gestaltest, auch Flexibilität, wenn ein Mieter jetzt wächst und sagt, wir brauchen 100 Quadratmeter mehr, können die natürlich erstmal mit zwischenpuffern. Mhm. Und hast eigentlich so eine Wertsteigerung eines Areals, die wir mitgestalten. Jetzt haben wir im September 2019 eröffnet. Mhm. Lief sehr gut los, sehr gut.
Und dann kam was.
Dann kam so ein Virus und der hat uns dann doch echt ganz schön hart getroffen.
Mhm. Ja. Jetzt kommt Werbung. Wir haben bei Strategy Frame AI jetzt was völlig Neues und heben nicht nur Strategie aufs nächste Level, sondern verwandeln sie nicht nur in messbare Ergebnisse, sondern in täglich bessere Entscheidungen in eurem Unternehmen. Nämlich unsere Strategic Decision Intelligence. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Denn mit unserer Strategy Frame AI könnt ihr Kontextdaten über den Wettbewerb, den Markt und euren internen Daten zusammenführen. Könnt ihr eure Strategie entwickeln und umsetzen und könnt eure Strategie in der Organisation aktivieren. Und darüber legen wir dann einen sogenannten Decision Layer. Und hier habt ihr dann eine reflektive KI, die über 42 Schritte im Entscheidungsprozess euch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, klickt gerne in den Shownotes auf www.strategicdecisionintelligence.ai. Werbung Ende. Ja, und das ist dann natürlich, wo wir sagen, okay, Corona, dann sind wir alle mal ins Homeoffice gegangen, sind alle in die Zoom-Konferenzen gestartet und das ist dann natürlich mit einem Standort vor Ort, wo sich Menschen begegnen sollen, dann plötzlich nicht mehr so cool. Also den Standort habt ihr dann, glaube ich, auch irgendwann mal wieder zugemacht.
Korrekt.
an der Stelle und dieses Experiment beendet, aber nicht aufgehört, es trotzdem weiter groß zu denken. Dann in Deutschland und da seid ihr jetzt auch nochmal auf dem Weg. Also ihr wollt auch nochmal aufs nächste Level sozusagen gehen. In Deutschland gibt es noch ein paar andere Städte, wo man das vielleicht machen kann. Also im Norden Absolut. Und so fehlt vielleicht noch was.
Absolut.
Ja, genau. Ja, da seid ihr auch dran, vermutlich.
Wir sind sehr aktiv dran, genau. Ja. Also auch Düsseldorf schauen wir uns natürlich an, auf jeden Fall. Versprochen, Christian.
Ja, okay, sehr gut. Ja, ich brauche halt hier was vor Ort, das ist total wichtig. Na klar, also von daher, in Deutschland an sehr zentralen Standorten werden wir euch in Zukunft auch erleben.
Da werden einige Standorte noch kommen, genau. Wir planen so im Bereich 9 Flagship-Stores in Deutschland.
Ah ja, okay.
Genau.
Ja,
in den nächsten 2 Jahren.
Okay. Jetzt ist das aber, würde man ja sagen, also selbst mit guten Mietverträgen, selbst mit dem, was man dann macht, ne, man muss die Dinge auch halbwegs irgendwie mal voll kriegen oder eine Grundauslastung, dass sie sich finanzieren.
Ja,
ne?
Klar.
Wie skaliert das denn jetzt?
Ja, also wir haben relativ früh angefangen. Man muss sagen, natürlich so ein bisschen mit Finnland und dann Corona wurden manche Strukturen natürlich nochmal mussten eingerissen werden und nochmal neu aufgebaut werden. Letztendlich haben wir auch von der Firmenstruktur sehr, sehr stark auf das Thema Skalierung. Also wir sind ja in einem Bereich, der eigentlich total eben unsexy, irgendwie schwer zu skalieren ist und haben wirklich gesagt, darin müssen wir Meister werden. Das schaffen wir einmal über eine starke Markenpositionierung. Es gibt da keine Love-Brand in Deutschland. Also man geht halt in Hotel A, man geht halt in Location B. Wir haben es zumindest zu einigen Teilen geschaffen, dass das, was wir so vom Markt hören, das schon ist, so Smart Village ist die Love-Brand dort, wo wirklich Emotionen bei der Buchung, bei den Mitarbeitern, wenn sie dorthin gehen, ausgelöst werden. Das heißt, wir haben immer gesagt, okay, Brand muss wahnsinnig wertvoll bei uns sein. Und das zweite ist Digitalisierung. Wir haben den Vorteil, ich glaube, in vielen Branchen ist ja so, Startups, die einfach den Markt neu betreten können, haben einfach strukturell einen Vorteil. Und wir haben das sehr, sehr konsequent und kompromisslos auch gedacht, dass wir wirklich schauen, dass wir alle Touchpoints vom Kunden vom Anfang bis Ende, und das Ende endet nicht mit dem Geld überweisen, sondern halt in einem Flywheel denken, wie können wir wirklich die Retention Rate erhöhen. Und da sind wir sehr anders aufgestellt als der Markt. Und das ist schon krass in dem Markt. Es gibt wirklich viele, wo wirklich noch so halt mit Wandkalendern gearbeitet wird, wo wirklich irgendwie Excel-Listen-Angebote sind. Also da ist die Branche auch einfach nicht die fortschrittlichste Branche. Und deswegen haben wir dort wirklich geschafft, glaube ich, schon einige Jahre in der Strategie, dem Markt voraus zu sein. Und wir haben auch wirklich da sehr radikal uns lean gehalten. Wir haben so viele Möglichkeiten gehabt, irgendwo mal hier ein Beratungsmandat, dann dort den Coworking Space noch mit. Wir haben radikal gesagt, ist unser Produkt.
Das machen wir
nicht. Nur das, was wir können. Wir können sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Ich glaube, das können wir aber sehr gut.
Absolut, absolut. Und jetzt, wenn man sich das jetzt anschaut, was ist jetzt der nächste Schritt? Also, ne, ihr könnt das digitalisieren, aber irgendwie jetzt mal, wäre jetzt ja der nächste Schritt. Wir sind ja im Strategie-Podcast. Dann gehen wir jetzt ins Ausland nochmal.
Ja.
In der Reise vielleicht?
Erstmal die nächsten 2-3 Jahre nicht.
Okay.
Also Dachregion könnte vielleicht noch in dem Zeithorizont 2-3 Jahren fallen. Wir sehen aber erstmal gerade, Finnland war ja sehr opportunistisch, weil wir halt ein konkretes Angebot, einen Partnerkunden
haben. Wie man das häufig auch so macht, ne? Man geht dem Kunden hinterher.
Genau, da waren wir vielleicht noch nicht so klar, in dem das abzulehnen, weil es einfach zu passend ist in dem Zeitraum. Jetzt ist es so, ich glaube, wir haben 2 Strategien, die gerade sehr stark zum Greifen kommen. Das eine ist, wir haben über 8 Jahre hinweg jetzt wirklich, wir haben ja jährlich so 100.000 Gäste und ungefähr 3.000 bis 4.000 Buchhändler, also unsere Kunden, und haben radikal Daten und auch so, ich nenne es Bewegungsdaten, jetzt nicht über die Menschen, wo sie sich aufhalten, sondern zum Beispiel, wie ein Dealflow genau abläuft. Also wenn diese Sachen in Mails geschrieben werden, wenn diese Kommunikation, wenn diese Feedbackgeschwindigkeit, wenn vor Ort die Gäste das ins Feedback eintragen, wie hängt das zusammen? Und jetzt können wir natürlich diese Daten wirklich sehr, sehr schön nutzen, weil sie strukturierte Daten sind. Das ist ja das Schöne. Also auch jetzt mit KI-Lösungen auswerten, Decision-Based Sales und Marketing machen. Das heißt, das gibt uns jetzt einen Vorsprung, weil diese Daten eben nicht irgendwo aus alten Systemen erstmal strukturiert werden müssen, dann die ganze Denkweise, sondern unser gesamtes Unternehmen allen Prozessen so denkt. Mhm. Dann sind wir generell von wie wir auch aufgestellt sind. Wir haben sozusagen ein Headquarter. Dort liegen alle Zentralleistungen, die für mehrere Standorte sind. Mhm. Finance, Digital, Marketing etc. Und dann haben wir sehr leane Standorte, die wirklich Profis in dem Hospitality-Bereich sind. Okay. Das ist auch eine Struktur, die uns bessere Skalierung erlaubt, einfach sozusagen vom Company-Building her. Mhm. Ja. Und das Zweite, was wir jetzt machen, und das ist eigentlich der ganz große Change in dem Jahr, ist, wir haben über Jahre hinweg Anfragen bekommen, meistens von Hotels, mit denen wir arbeiten. Uns kommen große Gruppen, 200 bis 1000 Leute, so sind so unsere Kernkunden. Und die kommen für 2-3 Tage und haben natürlich wahnsinnige Hotelkapazitäten, die sie auch buchen. Und da haben wir natürlich Partnerhotels bei jedem Standort, mit dem wir eng arbeiten. Und immer wieder kam die Frage, hey Lukas, irgendwie ist schon komisch. Bei uns sinkt irgendwie der Umsatz im Conference Center. Es wird immer schwieriger, die Zusammenarbeit mit Kunden, die Budgets etc. Und bei euch wird es immer voller und das merken wir in den Hotelnächten, weil ihr immer mehr Gruppen zu uns schickt. Könnt ihr nicht unser Conference Center mitmachen? Das haben wir jahrelang abgelehnt, weil wir einfach gesagt haben, nein, wir können unsere Spaces betreiben. Mittlerweile haben wir, glaube ich, aber eine Größe, wir haben eine Brand und vor allem eine sehr gut duplizierbare technische Infrastruktur mit dem ganzen Wissen dahinter. Dass wir jetzt eben sagen, wir gehen wirklich den nächsten Step, wir bauen dieses Jahr ein Spin-off aus dem Headquarter heraus, was eben das anbietet. Wir nennen Smart Village as a Service gerade im Projekt, sage ich mal, ja, ist auch witzig wegen SaaS natürlich. Ja, und bieten eben eine relativ Full-Service-Lösung für Hotels an, die ihr Conference-Center eigentlich damit riesig Probleme haben, das zu betreiben. Und das ganz Spannende daran ist, dass ein Hotel in den meisten Fällen, also ich spreche jetzt mal so durchschnittlich 4 Sterne Business Conferencing Hotel, nicht einzelne irgendwie Lighthouses wie irgendwie Adler in Berlin oder Weicherhof. Die haben ja immer eigentlich, haben ganz oft ein Conference Center drin. Und wenn sie das sauber in Business Units trennen, sind die meistens defizitär. In den allermeisten Fällen. Sie können die aber nicht loswerden, weil das ist ja eine Fläche oft im Erdgeschoss, ersten, zweiten Stock. Also schon räumlich können sie es nicht loswerden.
Und deshalb bauen ja viele neue, bauen gar keine Konferenzzentren mehr ein. Genau aus dem Grund. In Düsseldorf haben wir so ein paar Beispiele.
Ja, genau, absolut. Also sie können es nicht loswerden, mietvertragstechnisch, gebäudetechnisch so. Und das viel größere Problem ist aber, wenn sie das loswerden wollen würden, schließen würden, dann würden die Bettennächte unter der Woche abkrachen. Das heißt, plötzlich wird das gesamte Konglomerat dann auch noch irgendwie viel schlechter laschen. Das heißt, sie sind in so einer Zwickmühle. Irgendwie müssen sie es weitermachen. Ist aber auch eigentlich nicht deren Kerngeschäft. Die Systeme sind nicht dafür ausgelegt. Es sind meistens irgendwelche, ich nenne es mal Add-ons an irgendwelche PMS-Systeme, Property-Management-Systeme dran. Dann gibt es, nennen sie einen, das heißt Sales and Catering. So, das sieht aus wie die Dativ. Ja, so. Und hat ungefähr, würde ich sagen, eine ähnliche Datenintelligenz. Und jetzt ist das Schöne, wenn wir sagen, Christian, dein Hotel, wir übernehmen das Konferenzcenter, du reduzierst total Managementaufwand bei dir. Wir managen dir das Konferenzcenter im gesamten Sales-, Angebots-, Abrechnungsprozess und binden dann aber in den Operations deine Leute vor Ort ein, mit halt sehr, sehr guten Übergaben, die super technisch, auch KI-basiert überarbeitet sind. Und dein Team kann vor Ort sich viel mehr sozusagen fokussieren. Du kannst dich um die Bettennächte mehr kümmern. Du kannst sogar manchmal Softwarekomplexität reduzieren, Logins reduzieren. Und du musst auch nicht deine Leute auf eine neue Software wieder einladen. Da ächzen die alle, wenn die jetzt die 12. Software im Hotel haben. Sondern we take care of it. So. Und das mit Software, Brand und dem Operations-Know-how, was ja eben das Besondere bei uns. Wir führen damit tagtäglich zig Buchungen durch, Abrechnungen und so. Das heißt, es funktioniert wirklich. Und das ist eben diese Kombination, die wir nehmen. Wir haben jetzt diese Marke und das System und die Flagship-Stores, die wirklich so diese Leuchttürme in den Städten sind, die 100% Design, groß, wirklich experience-based, 100% unser Team, 100% Markenerlebnis. Und jetzt können wir sozusagen den Kern daraus rausschneiden, den wir eh schon haben. Und das leveragen an anderer Stelle und dort gerade einen sehr guten Gap im Markt treffen. Und letztens hat es mal ein Hotelier so beschrieben eigentlich, also eure Standorte sind wie die Apple Stores, die offiziellen. Und ich bin jetzt der Saturn Media Markt und ihr tut mir die Apple-Ecke im Saturn Media Markt und ich muss mich dann nicht um den Verkauf der Apple-Produkte kümmern. Da ist einer irgendwie mit einem Apple-T-Shirt in Anfangszeichen.
Der weiß schon, was er da hat und der weiß, was er tut.
Ne? Genau. Und so ist das so ein bisschen, ja, von der Denkweise.
Okay.
Und genau, und jetzt haben wir uns entschieden, den Schritt eben auch zu gehen. Jahrelang haben wir es abgelehnt.
Ja.
Jetzt haben wir, glaube ich, der Markt ist reif. Wir sind reif als Unternehmen dafür.
Ja, die Hotels sind reif, weil das macht einfach keinen Spaß. Also kann ich einfach sagen.
Die echt sind wirklich, ja.
Und die haben wirklich ihre Daten nicht im Griff. Und ich mache das mal einem ganz simplen Beispiel. Wenn ich zu euch komme, denke ich immer zuerst, das ist viel zu wenig Essen. Das ist immer der erste optische, Eindruck, den ich habe, weil ich bin ja quasi
hungrig.
Jede
du
Woche.
Bist auch immer sehr hungrig.
Na, das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Aber ich bin ja jede Woche in einem Hotel und ich sehe, wie die anderen Buffets aussehen.
Ja.
Da geht aber, weiß ich nicht, 60% nachher in die Tonne.
Ja.
Bei euch nicht.
Ja.
Und das ist der Riesenunterschied. Und die sind alle satt.
Und du zahlst es mit im Hotel.
Genau,
indirekt.
Und du zahlst es mit. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich schon, und das ist jetzt eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, was jetzt sozusagen alleine das Essen am Gesamtvolumen ausmacht. Das könntest du mit Sicherheit auch sagen. Aber das ist so ein Beispiel für mich, wo ich sehe, okay, das ist Optimierungsbedarf. Und wenn ich das ja jeden Tag mache, weiß ich ja, wie viel die Leute essen. Und dann brauchen die nicht 80 Wraps, sondern es reichen halt 8.
Ja. Genau? Also es ist ein gutes Beispiel, keine Frage, weil es echt einen großen Impact hat. Also wenn wir 100.000 Gäste jetzt an den 4 Standorten im Jahr haben, 100.000 Menüs, das
macht schon was aus.
It's moving the needle. So. Aber ich glaube noch viel mehr, also viel spannender ist es wirklich, wenn man versteht, wie sich der Markt verhält, wie Kunden sich verhalten und darauf sehr genau targeten kann, was, wie man wieder jemanden anspricht, zu welchen Zeiträumen man welche Zielgruppe anspricht, klare Persona-Trennung hat mit verschiedenen Decisions-Makings. Und da, glaube ich, hat man noch mehr Vorteil, eigentlich einen Markt zu optimieren. Seine High-Low-Seasons im Hotelbereich nennt man das Yielding. Ist aber oft sehr, ich nenne es mal nicht wirklich dynamisch, sondern es geht einfach darum, dass eine High-Season ist eine Low-Season, da geben wir 30% Rabatt dann nicht.
Verstehe.
Aber zum Beispiel zu betrachten, zum heutigen Tag, wie viel Buchungsauslastung sollten wir denn in 6 Monaten an dem Mittwoch haben? Und wie viel, also das heißt wirklich sozusagen, ich nenne es immer wie so ein Ghost Racing.
Yeah.
Ja, also eigentlich so ein Pacemaker, da solltest du stehen, um das erreichen zu können. Und da fließt wahnsinnig viel Datenintelligenz rein, weil du musst wissen, was ist der heutige Tag, wie lang ist es noch zum Tag X hin, ja, wo eine Anfrage ist oder wo du noch Volumina hast und wie viel Marktvolumen ist schon sozusagen durchgebucht. Und dann kannst du daraufhin viel besser natürlich Preisstrategien auffahren, Produktstrategien. Und das ist das, wo wir, glaube ich, wirklich auch sehr gut sind. Ja.
Und das heißt aber, die Anfrage, die dann morgen vom Kunden kommt, landet die noch im Hotel zuerst oder landet die nachher auch auf einer zentralen Smart Village Plattform und ihr verteilt es sogar vielleicht nachher an alle Standorte?
Genau. Also es gibt ja immer die Kombinationsbuchungen bei einem Hotel, Bettennächte, und Conferencing, dann kommt der Conferencing-Part zu uns. Oder es gibt nur einen Conferencing-Anfang, kommt es direkt zu uns und wir leiten die Bettennächte weiter. Viele Hotels sind dann auch so, oh Gott, das wird doch total schwierig und so. Da sag ich, wir machen das an 4 Standorten mit 100.000 Gästen auch irgendwie jeden Tag, weil unsere Gäste können nicht bei uns buchen, wenn sie nicht Hotelzimmer haben.
Klar.
Und sie können nicht die Hotelzimmer buchen, wenn sie nicht uns als Standort dann in
Berlin,
Köln
etc. haben. Das ist jedes Mal ein Pain.
Es ist nicht so schwer und hat wahnsinnig viele Vorteile. Und das ganz Schöne an dem Modell ist eigentlich Folgendes. Wir haben bei Smart Village as a Service ja sehr viele Touchpoints mit dem Buchenden. Das ist der Kunde. Wir haben ja aber extrem reduzierte Touchpoints mit dem Gast. An unseren Flagship-Stores haben wir den komplette Gästerlebnis. Das ist wirklich dieses 100% Experience. Im Hotel ist das ja weiter bei dem Team im Hotel. Wir designen die ja auch nicht komplett durch. Man kann Design-Elemente dazu buchen, man muss es aber nicht.
Vielleicht bessere Beamer wäre schon so ein Tipp.
Sehr gut, das nehme ich mit auf.
Ja, ja, die Lampen sind immer durch, keine Farben auf der PowerPoint-Folie. Also nur,
was für Hotels gehst du
ja,
denn?
Ja, 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 da gibt es echt schlimme Sachen.
Schick mir mal eine Liste,
ja, ja.
Dann habe ich gleich mal potenzielle Kunden. Ja, das Schöne ist, die Annahme in den meisten Hotels folgendes: mit jedem Euro / Gast, den du im Konferenzcenter hast, hast du eigentlich nochmal im Durchschnitt eine Bettennacht. Natürlich der eine nicht, der andere kommt aber die Vor- und die Nachnacht, der eine bucht noch irgendwie abends in der Bar, was dazu, einen Parkplatz etc.
Ja, okay.
Wir sagen, wir gehen jetzt sogar mal einfach in der Rechnung eigentlich relativ konservativ ran. Wir sagen, wir übernehmen so ein Konferenzcenter, wir tun das in ein paar Monate einrichten, wir tun das ein halbes, dreiviertel Jahr betreiben, haben gewisse KPIs, irgendwie Retention Rates, Deckungsbeiträge etc., die wir messen können. Und sagen dann, okay, wenn wir es schaffen, 30% die Auslastung zu steigern im zweiten Jahr, dann ist das schon schön Und das können wir erreichen über gewisse Verbesserungen am Gast und deutliche Verbesserungen beim Buchenden. Mhm. Der gesamte Abrechnungsprozess, Angebotsprozess,
ja, das ist der Kunde.
Landingpages für den Buchenden. Daraus kann der Buchende, der Kunde direkt Pages erstellen, die er seinen Gästen bereitstellt. Da kann man Ticketing-System anbinden und so weiter. Das ist alles, was dieses Jahr kommt. Und wir können aber das Erlebnis, also das Buchen, so um 40-50% verbessern, vielleicht des Gastes 10-15%. So, das heißt, wir konsolidieren das mal und sagen, 30% Verbesserung. Jetzt ist es ja so, wenn du jetzt Buchender bist, bist du ja wirklich oft. Und du würdest jetzt in ein Hotel gehen, wo du schon öfter warst, und jetzt machen wir das plötzlich. Dann steht da irgendwie, kriegst ein Angebot von uns, schön aufgebaut, kannst da durchklicken, alles viel schöner. Hast dann deine Veranstaltung vor Ort und deine Gäste sagen dir alle insgesamt, hättest du alles wieder gepasst. Die müssen ja nicht überbordend begeistert sein und sagen, alles ist ja hier in bunt und viel schöner. Für dich war es so viel einfacher.
Genau.
Wo wirst du wieder hinkommen?
Ja, natürlich zurück.
So. Und dann haben wir deutschlandweit Standorte. Ja. So, und dann kannst du das immer wieder machen. Und das Hotel auf der anderen Seite hat den Vorteil, dass sie ja Bettennächte drumherum verkaufen. Und das heißt, wir haben einen doppelten Leverage-Effekt. Für jeden Euro, den wir in einem Conference-Center mehr machen, haben wir auf der anderen Seite nochmal einen Euro, der im Hotel hängen bleibt. Das heißt, wenn man jetzt mal sagt, ein Conference-Center würde minus, also wenn es sauber getrennt hat, ein Business Units, wirklich so. Minus 400.000 würde das Conference Center machen und wir sagen mal 600.000 das Hotel und konsolidiert 200.000 EBIT so. Jetzt ein kleines Hotel irgendwie in einem Conference Center. Jetzt würden wir es schaffen, es um 30% zu steigern. Dann ist das Conference Center vielleicht immer noch mit minus 100.000 als Business Unit defizitär. Wir haben ja auch gewisse Kosten natürlich für uns. Klar. Aber ich habe diese minus 300.000 auch nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, plötzlich geht es von 600 auf 900.000 und nur noch 100.000 minus. Das heißt, wir haben es plötzlich geschafft von davor 200.000 auf, was haben wir jetzt? Minus 100 plus die 900 auf 800.000 zu kommen. Und das ist dieses Interessante an dem Geschäftsmodell auch. Und das halt eben technisch gestützt skalierbar.
Okay.
Genau.
Also so geht Skalierung auch in einem Bereich, der eigentlich erstmal nicht skalierbar aussieht, wo man nur neue Center aufmachen muss und People vor Ort finden. Also ihr bringt quasi eure Kompetenz oder ich würde mal sagen eure Capabilities in ein neues Marktfeld ein, um da skalierbarer zu sein. Dann kann es auch plötzlich internationaler werden.
Absolut.
Ohne einen anderen Standort irgendwo aufzumachen.
Ne? Komplett.
Passt auch ohne Personal. Tatsächlich auch im Ausland, wo auch immer. Ne? Also ist dann ein leanes Modell, ist quasi eigentlich ein SaaS-Modell. So habt ihr es ja auch genannt. Smart Village as a Service. Also ich finde eine großartige Idee. Und jetzt, also auch der ROI ist ja, ich meine, da muss das Hotel ja nicht lange nachrechnen. Und wir wissen auch, das Personal im Hotel zu haben, die das wirklich gut machen und die das auch verstehen als ihre Hauptaufgabe, wo sie wirklich mit Leidenschaft reingehen. Also ich warte heute noch auf manche Angebote von dem ein oder anderen Hotel, die ich nie bekommen habe. Ne? Und das ist ja halt einfach mal die Realität, wenn man ganz, ganz viele Veranstaltungen bucht und bewerkstelligen muss. Ne? Genau. Und ich brauche halt einfach auch eine Sicherheit, dass es funktioniert nachher für den Kunden. Ne?
Total.
Ja, absolut. Also ich finde, Lukas, schöne Story sozusagen vom Trommelkurs im Jugendzentrum. Am Ende des Tages zu was? 9 Standorten in Deutschland und einem skalierbaren Eventmodell, das am Ende des Tages auf eine super Kunden- und Besucher-Experience sitzt. Und ich glaube, damit macht ihr einen Riesenunterschied. Zum Schluss wollen wir immer noch mal so einen Ratschlag haben. Und jetzt habe ich lange überlegt, was könnte das für ein Rat sein, den der Lukas geben kann? Also wo bucht ihr natürlich jetzt am besten? Ja, natürlich bei euch, ist klar. Aber vielleicht mein unternehmerischer Rat. Ist ja schon eine Reise, ne? Also 8 Jahre und das davor. Und ich kenne das ja auch persönlich. Was würdest du sagen? Also ihr hattet diese Idee. Und von dem Zeitpunkt, wo ihr diese Idee auf dieser Veranstaltung hattet, weil er an den Miele-Kühlschrank gedacht hat, den werde ich jetzt nicht mehr vergessen, bis heute, was war für dich die ein, zwei Erfolgsfaktoren, die euch bis dahin jetzt gebracht haben? Bei allen Corona, was war das, Finnland, auf zu, neue Standorte finanzieren, neues Modell jetzt finden?
Boah, das...
Ich weiß, das ist eine schwere Frage zum Schluss. Ja, ja.
Also wir hatten ja wirklich heiß und wir hatten wirklich, wirklich Lows auch. Mhm. Und ich glaube, wenn wir als Gründer, Geschäftsführer menschlich auch nicht so wirklich so gut funktioniert hätten. Und wir sind extremst unterschiedliche Menschen. Das macht uns aber stark, weil wir unterschiedliche Blickweisen drauf haben. Und ich würde sagen, Team first, people first. Das ist das, was irgendwie immer stimmt. Wenn du die richtigen Leute, und ich meine, meine Aufgabe als CEO jetzt ist ja eigentlich nur, ich muss einfach schaffen, dass ich der Blödeste bin in den Einzelaufgaben. So, dass um mich rum einfach nur Leute sitzen, die das besser können als ich. Und, es gibt so viele, also man muss die Schnittmenge schaffen, glaube ich, aus capable people, also wirklich inhaltlich fachlich guten Menschen und aber auch guten Menschen irgendwie,
ich nenne es mal, genau,
menschlichen Menschen.
So. Ja.
Und dann kann man eine Menge bewegen als Team und dann kann man auch Produkte sinnvoll bauen, neu bauen, etc. Alle anderen Tipps, ganz ehrlich, ja, digitalisieren radikal gerade, Daten in den Fokus stellen. Absolut, ich glaube, die kann irgendwie jeder geben, aber am Ende, wenn dir dein Team zerbricht, dann stehst du komplett ohne irgendwas da. Dann kannst du die tollste Idee haben. Das hilft dir alles nichts.
Lukas, vielen Dank. Tolles Schlusswort und viel Erfolg.
Christian, danke dir, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Jetzt kommt Werbung.
Ihr kennt unser Buch Hoffnung ist keine Strategie und hört auch gerne unseren Podcast. Dann haben wir jetzt was Neues für euch, nämlich das Strategie-Magazin. Hoffnung ist keine Strategie. Was erwartet euch in unserem neuen Magazin, das einmal im Quartal erscheint? Jeweils ein spezielles Fokusthema, wo wir wirklich in die Tiefe gehen. Das wird beim ersten Mal das Thema Strategic Decision Intelligence sein. Dann 2 bis 3 Case Studies, wo wir zeigen, wie Unternehmen mit der Strategy Frame AI einen wirklichen Unterschied machen. Und auch Expertenbeiträge, Interviews und auch hier und da der kleine Blick hinter die Kulissen von Strategy Frame AI. Von daher, wenn ihr das Magazin abonnieren wollt, meldet euch gerne bei uns auf www.hoffnungistkeinestrategie.de.
Werbung Ende.